Eins und go.
Ich hoffe, du hast schon davor auf go gedrückt.
Nein, ich habe erst ab eins auf go gedrückt.
Ah, okay, um mich zu foppen.
Herzlich willkommen im 1000 Fragen Podcast mit Leonard.
Hallo, ich bin da. Hallo Corbinian. Wir sitzen wieder in deiner Küche.
Ja, again.
Again, wie schon letzte Woche.
Wie schon letzte Woche.
Ich bin nochmal nach Würzburg gefahren. Nur um hier nochmal aufnehmen zu können.
Exakt.
Und ich schaue wieder, wie letzte Woche auch schon, die ganze Zeit auf diesen Kokosnuss-Drink. Und jetzt, während du hier rumgetechnet hast, habe ich mir gedacht, dieser Geschmack Kokosnuss, ich weiß, wie er schmeckt, aber wenn ich nicht wüsste, dass es Kokosnuss heißt, wäre es wahnsinnig schwierig, das zu beschreiben.
Ich finde, Kokosnuss ist so ein Geschmack, der ist so ganz weit hinten. Der ist so, kommt so von hinten durch die Nase.
Aber ernsthaft, wie geht das denn? Ich weiß nur Kokosnuss wegen dem Namen. Kokosnuss.
Ich weiß nur deshalb. Auf was willst du hinaus?
Ja, weiß ich nicht. Sprache oder so.
Also du meinst, du hörst das Wort Kokosnuss und dann assoziierst.
Und dann weiß ich, wie es schmeckt. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben dieses Kokosnuss, diesen Kokosnussgeschmack schmecken würde, hätte ich keine Ahnung, wie.
Wie du das jetzt einordnen sollst.
Ja, wie ich das einordnen soll, wie ich das beschreiben soll. Keine Ahnung.
Das ist schon krass.
Das ist so wichtig, diesen Namen dafür zu haben.
Das ist wirklich auch krass. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel jetzt auch einfach nicht Muskatnuss.
Ja.
Das würde jetzt auch einfach nicht so kommen. Ich muss auch ein paar Mal das Wort denken.
Ja.
Muskatnuss.
Ja.
Muskatnuss.
Ja.
Muskatnuss ist immer noch nicht da.
Nee.
Der Geschmack ist noch nicht da.
Nee, überhaupt nicht. Aber bei Kokosnuss ist es relativ straight. Oder auch bei Vanille. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man, also ich weiß jetzt, Muskatnuss ganz selten nur irgendwie so ganz bewusst gegessen.
Mich würde tatsächlich super interessieren.
Ja.
Also es gibt ja diese Leute, die können zwar schmecken, aber nichts riechen. Und da würde mich mal interessieren, wie viel schmeckt man dann doch? Also wie viel, also wie geil ist die Zunge? Wie geil sind die Geschmacksrezeptoren in der Zunge? Also wie viel Spaß hast du dann trotzdem noch am Essen? Ich meine, du hast natürlich schlechte...
Wenn du es nicht riechst, ja.
Okay, wenn du es nicht riechst. Dafür bräuchtest du natürlich jemanden, der schon mal riechen konnte und jetzt nicht mehr, weil jetzt nicht mehr riechen kann, weil sonst hast du nicht den Vergleich.
Ja.
Also das ist dann so das Problem. Letztes Mal hatten wir Probleme damit, eine Frage zu finden fürs Ende der Folge, für unsere Rubrik Sorry, dumme Frage. Aber das ist
Heute nicht.
Heute nicht. Ist es die.
Diese Woche ist alles anders.
Diese Woche ist alles anders, deswegen fangen wir auch, fangen wir nicht. Wir fangen ganz normal. Holy Guacamole.
Ist alles anders.
Heute wird ins Mikrofon gefurzt.
Ja, das war ein Mikrofon, dass viele nicht wissen, das war ein Furz.
Okay, es ist heute ein bisschen, wahrscheinlich das Niveau ist schon, es wird nicht heute so richtig hoch sein.
Nee, ich sag mal, was es ist.
Es ist einfach heute so ein kleiner Spaß.
Ich will mich heute auch nicht verstellen.
Nee.
Ich habe keinen Bock, mich zu
verstellen. Es wird so eine Spaßfolge, es wird so ein bisschen, es gibt so ein paar so Obszönitäten geben.
Genau, was machen wir hier eigentlich?
Wir sind ja erst bei 3,5 Minuten, das ist, sagen wir, Anmoderation.
Ja.
Das war noch alles Anmoderation gerade. Wir beantworten Fragen oft von der Plattform gutefrage.net, manchmal aber auch, wie vorletzte Woche.
Ja. Von Bild.de.
Von Bild.de.
Also Fragen aus dem Internet.
Fragen aus dem Internet, im weitesten Sinne. Und manchmal stellen wir auch eine Frage.
Ja, und das machen wir am Ende und da geht es dann um Geschmack.
Da geht's. Heute geht es um Geschmack.
Ja,
also
find ich cool.
Vor allem eben an Leute, die nicht mehr riechen können.
Da bin ich mal gespannt, was da die Leute, also ob es da viele Antworten dann geben würde. Ich kann mir vorstellen, dass da viele sich ausgeschlossen fühlen. Wobei andere wollen wahrscheinlich sagen, irgendwie der Schwager von meinem Cousin ist hat das und berichtet dann in seinem Namen
berichtet
über
folgendes.
Acht Ecken, dass es ganz anders ist.
Ja, aber das wird sicher ein Thema sein, das wird kontrovers diskutiert.
Ja, bestimmt.
Vermutlich.
Ähnlich wie die Zuckersteuer letzte Woche.
Die Zuckersteuer, das war tatsächlich, da hattest du auch wirklich einen richtigen Riecher. Anders als Leute, die nicht mehr riechen können. Die haben keinen Riecher mehr.
Wow.
Comedy. Ich habe gleich die erste Frage und ich fand, dass sie passte gut. Du hast mir schon eine gute Überleitung eigentlich vorhin schon angeboten. Mit dem Rülpser. Und zwar ist es, welche Lebensmittel sorgen dafür, dass man weniger furzt?
Ah, weniger?
Weniger. Ich glaube, dass Kohlenhydrate schlecht sind und Eiweiß besser oder so.
Nee, andersrum.
Andersrum?
Andersrum, glaube ich.
Eiweiß ist schlecht.
Ich glaube, Kohlenhydrate geht, also so Nudeln oder Brot, da passiert gar nichts. Ich glaube, das stopft einfach.
Ich glaube auch, dass das eher stopft.
Und also, Eiweiß ist, glaube ich, echt so ein Schmiermittel für den Darm.
Also was bekannt ist, ist das alles, was so Kohl, Helmut Kohl,
ja.
Aber auch Chinakohl,
ja.
Oder
Rotkohl.
Ja. Jede Form von Kohl oder sowas wie Wirsing oder so, das fällt wahrscheinlich auch nur die Kohlgemüse.
Wirsing finde ich irgendwie so funny.
Wirsing.
Das klingt auch wie ein Dorf in Niederbayern. Wirsing.
Ja. Es gibt in Würzburg gibt es ja das Wirstberg-Gymnasium. Und ich muss manchmal denke ich einfach, das heißt das. Was?
Du hast Wirstberg.
Nee, ich habe Wirsberg gesagt.
Okay.
Und ich finde, das könnte aber auch einfach das Wirsing-Gymnasium sein.
Wirsing-Gymnasium, ja.
Wirsberg. Das ist so eine Landwirtschaftsschule. Wer war das
denn? Wirsberg.
Wirsberg?
Ja. Sowas hinterfragt man immer nicht.
Hm.
Ich frage mich auch wirklich, ob diese ganzen Namen eigentlich alle sinnvoll sind. Wäre es nicht einfach besser, alles zu nummerieren? Das ist das erste Gymnasium, das ist das zweite Gymnasium, das ist das dritte Gymnasium. Das ist die erste Straße, das ist die zweite Straße, das ist die dritte Straße.
Also in dem Fall weiß ich es. Es ist Antonio Wirsberg, der den Wirsing nach Deutschland gebracht hat.
Ah,
von Italien.
Aus Italien.
Genau.
Er wollte eigentlich nach Spanien.
Er wollte eigentlich nach Spanien, hat eine kürzere Route gesucht und war dann auf einmal in Deutschland bei den Germanen.
Ja.
Weil damals noch die hier langhaarig mit Schwertern rumgelaufen sind. Und denen hat er gesagt, pass auf, bitte häutet mich nicht.
Mhm.
Ich habe hier ein Gemüse für euch, das wird euch schmecken.
Mhm.
Das heißt Wirsing. Ihr könnt auch toll ein bisschen Sahne reinmachen und es einfrieren und in eure TK-Abteilung, Tiefkühlabteilung.
Und die Leute haben sofort angefangen zu singen. Wir singen. Checkst du es? Wir singen.
Ja, also ich weiß es nicht wirklich, aber Lebensmittel weniger, die dafür, dass man weniger furzt, ist quasi der Verzicht auf alles Kohlige. Und Bohnen. Bohnen sind tatsächlich auch so ein, würde ich sagen, Faktor.
Es ist auch viel Eiweiß in Bohnen, soweit ich weiß.
Scharfes Essen?
Ja.
Würde ich sagen, es führt auch noch dazu, dass man mehr furzt. Aber welches speziell dazu führt, dass man weniger Flatulenz hat?
Äpfel. Ich glaube, Äpfel, da passiert gar nichts. Wenn du jetzt nicht irgendwie fruktoseintolerant oder sowas bist.
Tatsächlich glaube ich das nicht. Ich glaube zu wissen, dass Äpfel eher in zum Beispiel auch so Natur drüber Apfelsaft hat eher eine abführende Wirkung.
Okay,
und Bananen haben wiederum
eine verstopfende
Wirkung. Und deswegen essen so viele Leute ja auch am liebsten Äpfel und Bananen. Das ist das Obst, das man am meisten quasi findet. In deutschen Haushalten.
Ja.
Das ist eine Statistik, die ich mir jetzt gerade so ausgedacht habe.
Ja, aber die ist wahr, da wird dir keiner widersprechen.
Da wird mir keiner widersprechen wahrscheinlich, ja. Weil man natürlich versuchen will, das auszugleichen. Das ist wie A Song of Fire and Ice.
Ja.
So, also es muss alles im Gleichgewicht sein. Ja. Yin und Yang. Apfel und Banane.
Wir hatten Äpfel und sind zu dem Schluss gekommen, dass Äpfel das Vanille unter dem Obst ist. Das ist der absolute Standard einfach.
Das hatte ich so gesagt. Das hast du mir jetzt gerade so.
Ja, ich habe gesagt, dass der absolute Standard ist, dann hast du gesagt, das ist Vanille unter dem Obst. Nee, das ist wie Vanille.
Ja.
Habe ich gesagt, ja. Haben wir uns geprügelt.
Aber fällt dir sonst noch was ein, was unter Umständen für eine gute, also für wenig Flatulenzen sorgt?
Wasser vielleicht?
Wasser.
Zählt das, ist das Nahrungsmittel oder nur Essen? Geht es nur ums Essen?
Lebensmittel,
ja gut.
Lass uns mal in die Antworten schauen. Ja. Hier schreibt jemand, glaub mir, das ist nämlich das, was du gesagt hast, Eiweißpupse riechen schlechter. Jeder Bodybuilder wird mir recht geben.
Daher weiß ich es nämlich auch.
Dann sagt jemand, Kümmel.
Oho.
Okay. Sehr spezifisch.
Ja.
Kümmel. Du isst vermutlich zu viel Ballaststoffe, sagt jemand.
Die sind und drin in Ballaststoffe, Karotten und Gemüse oder so, oder? Also,
naja.
Keine Ahnung. Komm, nächste.
Und da sagt noch jemand, ungesunde. Du, durch reichlich Gemüse zum Beispiel, gast man mehr.
Ah.
Also im Prinzip ist eigentlich, wer viel Pups, der ernährt sich gut.
Ja, okay.
Siehst du, wieder was gelernt.
Glaubst du an diesen Spruch, den man angeblich früher gesagt hat am Tisch, warum rülpset und furzet ihr nicht, wenn es lecker war?
Wer hat das früher gesagt?
Anscheinend war das so ein Sprichwort.
Ein Sprichwort?
Ja, das hat meine Oma immer erzählt. Dass wenn es einem geschmeckt hat und wenn es lecker war, und keiner hat gerülpst oder gefurzt, dann war quasi der Koch, die Köchin, immer ganz erstaunt und hat gesagt, warum rülpstet und furztet ihr nicht, wenn es euch so lecker geschmeckt hat und wenn es so gut war und so.
Okay. Ja, klar, das ist ja aber auch so ein total kulturelles Ding. Mhm. Ich meine, das gibt's ja auch überall. Ich meine, angeblich ist es ja, ich war ja noch nie in China, deswegen kann ich das tatsächlich auch nicht bestätigen, aber angeblich ist es ja so, dass da quasi Rülpsen am Tisch so ganz normal ist. Mhm. Habe ich zumindest mal gehört. Ja, okay. Und aber was ich viel, viel spannender finde, ist tatsächlich diese Tradition, die man wohl eher in Japan hat, dass du quasi nicht aufessen darfst. Aha. Also wenn du komplett aufisst, dann kriegst du wieder neu nachgestellt.
Ja.
So, und das stelle ich mir tatsächlich ziemlich anstrengend vor, wenn du es nicht weißt.
Ja.
Wenn du dieses soziale Protokoll nicht kennst und du willst auch nicht unhöflich sein, da fließt schon so der Schweiß und strömen
runter. Das ist der vierte Teller.
Fuck, ich kann kein Sushi mehr essen.
Oh Gott,
es gibt auch andere Sachen in Japan, es gibt da nicht nur Sushi.
Ja. Es gibt zum Beispiel auch Eier und Huhn und eigentlich alles. Ganz normal, eigentlich, nur anders verarbeitet.
Ja. Das stimmt, das fällt mir auch auf, manchmal, wenn wir hier so kochen, dass, hier habe ich immer den Eindruck, wir kaufen immer dieselben Lebensmittel und machen die nur so in unterschiedlichen Variationen.
Es ist das haben meiner Meinung nach die Italiener halt komplett perfektioniert.
Ja,
Teig, Tomate, Käse, ein bisschen Fleisch, meistens Hackfleisch.
Ja.
Und dann entweder ist es eine Bolognese oder es ist eine Lasagne oder es sind Cannelloni, aber es ist immer das gleiche
Essen. Es ist eigentlich dasselbe.
Immer das gleiche Essen.
Nur so ein bisschen anders.
Ja,
nur das ist so same, but different.
Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Es wird mal wird es irgendwie im Ofen gemacht, mal irgendwie nicht. Aber im Endeffekt ist immer das Gleiche.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir die Frage gut beantwortet. Also beziehungsweise wir haben sie nicht beantwortet, wir haben jetzt einfach die Antworten von anderen Leuten vorgelesen.
Ich finde immer das Beeindruckende oder die beeindruckendsten zwei Sachen beim Kochen oder Lebensmittel sind echt Eier und Milch. Weil du kannst so viel daraus machen.
Dann werden jetzt alle Eier. Veganer dagegen widersprechen.
Nee, aber Eier, die sind, du kannst... 5 Gerichte kann ich sogar aus Eiern machen.
Okay, nennen wir 5.
Ein Rührei,
ja.
Ein Spiegelei.
Okay, wow.
Ein Pfannkuchen.
Ja.
Ein hartgekochtes Ei.
Mhm.
Und das war's, also 4. Aber die kann ich spontan... Aber das sind dann einfach nur verschiedene...
Das find, also, Aggregatzustände das vom Ei eigentlich nur.
Nee, ist nicht mal Aggregatzustände. Ja, doch, so ein bisschen. Also es, ja,
ein bisschen.
Auf jeden Fall finde ich das irgendwie Wahnsinn.
Fest und flüssig auf jeden Fall.
Weil es so simpel ist. Es ist so simpel.
Aber es ist auch crazy. Was ich noch viel irrer finde, ist Milch.
Ja,
es ist schon, also so unter dem Gesichtspunkt, was du alles, also dass du daraus Butter, Sahne, Creme fraiche, Mascarpone.
Käse.
Und ist das wirklich was anderes? Also wo ich mir denke, so, was ist da wirklich anders?
Ja,
also
genau.
Wann haben Leute herausgefunden, so, nee, du musst das irgendwie zweimal nach rechts rühren und nicht zweimal nach links, weil sonst wird es Butter und keine Mascarpone.
Genau. So Ernährungshistorie oder Geschichte oder finde ich auch so spannend, wie man auf diese ganzen kleinen Tipps und Tricks gekommen ist, dass du Olivenöl oder Öl im Allgemeinen oder so eine Pfanne anfettest, dass es irgendwie, dass das Zeug nicht kleben bleibt oder irgendwie irgendwie noch besser schmeckt und
ja, überhaupt erstmal Olivenöl zum herzustellen.
Ja, genau. Und
das, erstmal das Erste.
Auch rauszupressen und so.
Und das dann irgendwie auch noch zu lagern, das reifen zu lassen. Da denke ich mir schon so crazy, was
die Leute sind. Ja, das muss so viel Trial and Error gewesen sein, so viel ausprobieren. Ja. Und die Geschichte von der Kartoffel so, dass die Leute zuerst irgendwie das falsche Ende gegessen haben und massenweise daran gestorben sind.
Mhm.
Das ist so random. Bis sie dann drauf gekommen sind, vielleicht sollten wir es andersrum machen. Das ist auch doof, dass du den Leuten quasi die Kartoffel gibst und dann nicht sagst, wie sie sie verwenden.
Ohne Bedienungsanleitung.
Ja.
Eigentlich sollte jedes Nahrungsmittel, das irgendwie so erfunden wird von der Natur, sollte so eine Bedienungsanleitung haben.
Mhm.
Naja,
okay.
Naja.
Cool. Schöne Frage, nächste Frage. Zum warm werden.
Schöne Frage, stimmt.
Einfach mal ein bisschen rumfurzen. Okay, Tempolimit, ja oder nein?
Nein, ich bin heute auch dagegen.
Ich bin heute dafür.
Gut, keine nächste Erklärung. Frage.
Keine Erklärung
mehr.
Spannend, allgemeine Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon so mal behandelt haben. Viel Geld oder lieber viel Freizeit haben? Das ist auch mit einer Abstimmung.
Also tatsächlich bin ich momentan so ein bisschen auf dem Film, dass ich ja auch eigentlich meine Freizeit viel für Sachen verwende,
die noch mehr Geld zu machen.
Nee, nicht, um noch mehr Geld zu machen. Ja. Also auch, ja. Also im besten Fall, ja, ja. Aber ja. Eher nicht, sondern um Sachen zu machen, die man klassischerweise wahrscheinlich auch als Arbeit bezeichnen könnte, wie zum Beispiel diesen Podcast hier aufzunehmen,
ja.
Was gelegentlich schon sehr zeitintensiv ist,
ja.
Manchmal auch nicht.
Ja.
Je nachdem, ob ich mit Schneiden dran bin und wie die Aufnahme
ja.
war.
Ja.
Also streng dich bitte an.
Ja.
Und deswegen kann ich das gar nicht so beantworten. Also mir ist nicht prinzipiell wichtig, sehr viel Geld zu verdienen.
Mhm.
Sonst hätte ich mich vermutlich andere Karriereentscheidungen getroffen.
Ja, ja. Ja, natürlich.
Aber mir ist es auch nicht ist so wichtig, dann, zwangsläufig Freizeit zu haben, um der Freizeit willen.
Ja, aber ist es dann eigentlich ein Luxusgut, wenn du sagst, ist das ein Luxus, zu sagen, ich verzichte auf Geld und kümmere mich eher um Ideale, um den Sinn in der Arbeit, dass das alles eben mir, also dass ich nicht Geld verdiene, um zu überleben, sondern eben, weil es mir Spaß macht, weil ich mich da irgendwie selbst erfüllen kann, mhm. und so. Und ich frage mich dann immer, ist das vielleicht so ein Luxusgut, einfach weil du weißt, okay, ich muss gar nicht so viel Geld verdienen, weil meine Eltern schon so viel Geld verdient haben.
Total.
Und so weiter.
Also im Prinzip ist das, würde ich jetzt auch sagen, mal so ganz grob, ist es bei mir bestimmt so, dadurch, dass ich so aus einigermaßen stabilen Verhältnissen auch komme, dass das eigentlich nicht so ein riesiges Risiko ist.
Ja.
Dass ich eigentlich in manchen Sachen, denke ich mir manchmal, vielleicht noch viel mehr ins Risiko gehen könnte irgendwie, weil ich ja eigentlich ganz gut abgesichert bin. Und viel bewundernswerter finde ich es eigentlich, und wenn jemand wirklich aus, sage ich mal, komplett, also überhaupt gar keine finanzielle Absicherung hat, familiär oder so, oder durch sich selbst, und trotzdem sagt, okay, ich mach was wirklich Künstlerisches, womit ich sehr wahrscheinlich erstmal, wenn ich, und vor allem, wenn ich damit keinen Erfolg habe, langfristig auch kein Geld verdiene, und trotzdem zu sagen, ich ziehe das durch, das finde ich eigentlich, das finde ich so krass, wenn Leute das machen, Genau, also deswegen, das ist so ein bisschen deine Frage gewesen, oder?
Ja. Ja, das sind dann auch, glaube ich, immer die Leute, die man dann wirklich so auch als Künstler wahrnimmt. Ich glaube, da hatten wir es auch schon mal drüber. So Künstler, die irgendwie reich sind oder irgendwie Geld haben, das ist irgendwie immer nicht der Idealzustand, so wie man einen Künstler sieht. Ein Künstler muss irgendwie leiden, um seine Kunst zu machen. So.
Ja.
Also in der allgemeinen Vorstellung. Naja.
Ja, nee, klar, ja. Vielleicht ist aber auch, ist es natürlich auch deswegen hilfreich, weil der dann weiß, so, ich muss damit aber auch dann Erfolg haben.
Ja, genau.
Weil sonst, davon hängt quasi alles ab, so. Und dann ist natürlich ein anderer Druck da auch tatsächlich abzuliefern.
Oder ist vielleicht der Künstler eigentlich der wahre Künstler, der auf alles scheißt und halt sein Ding macht, unabhängig von
Erfolg? Also ich glaube, du kannst mit beiden Voraussetzungen erfolgreich sein. Ich würde jetzt auch, bei Künstler hat man auch immer so den Eindruck, irgendwie so, da geht es halt irgendwie so um so einen Maler oder so. Der
ja,
so,
natürlich. Also im Idealfall geht es um einen Maler, ja. Ja,
ich würde das jetzt, was wir hier machen, nicht als Kunst bezeichnen, aber es ist halt irgendwie, denke ich mal, im kreativen Bereich so ganz weit gefasst.
Das ist ganz weit gefasst.
Außen dran.
Im Endeffekt ist es ein rein technischer Aspekt. Der Rest ist ja scheißegal. So, du stellst die Mikros auf und zeichnest auf und dann hältst es hoch.
Stimmt.
Ahnung. Weil der Prozess, der jetzt hier gerade stattfindet, ist so basic, dass du dass jeder Typ, der einen Pinsel in der Hand hat, eigentlich sich davon beleidigt fühlen müsste, dass er damit auch nur grob in Verbindung gebracht wird.
Ich kann einen Pinsel in der Hand halten.
Ja, aber kannst du damit auch einigermaßen sinnvoll was machen? Ich spiele übrigens die ganze Zeit in diesem Kabel rum. Ich weiß nicht, ob das sich auf die Audioqualität auswirkt. Wenn ja, dann tut mir das leid.
Ich hoffe nicht.
Ich habe diese Frage auch ausgewählt, weil ich in einem...
Ich habe die Frage jetzt schon wieder ganz vergessen. Was war es?
Lieber viel Freizeit oder viel Geld?
Ja.
Und da ging es...
Stopp mal ganz kurz. Jetzt möchte ich erstmal wissen, wie es bei dir denn ist.
Ja. Naja. Gute Frage. Gute Frage. Ich hab mir darüber, glaube ich, noch nicht so Gedanken gemacht.
Echt? Okay. Ja.
Ja. Also dann wahrscheinlich... Nee. Ich weiß es nicht.
Ich finde,
es kommt halt drauf an. Es kommt, also wenn die Arbeit eben Spaß macht, dann sollte es schon, dann ist die Arbeit schon cool. Und dann habe ich damit auch kein Problem, weniger Freizeit zu haben. Wenn das jetzt aber zum Beispiel Taxifahren ist, dann kommt es da nicht auf das Taxifahren an, sondern um die Freizeit, dass das sonst außenrum alles passt, damit man dieses Übel, Geld zu verdienen, quasi wahrnimmt.
Ja, weil im Prinzip ist die Frage ja total irreführend, weil sie nahelegt, ah, man muss nur mehr arbeiten, dann erhält man auch automatisch mehr Geld.
Ja, ja, genau, ja.
I know for a fact, dass es viele Jobs gibt. Auch wenn du da drin viel arbeitest, verdienst du nicht zwangsläufig mehr Geld. So. Ja. Also du hast vielleicht dann langfristig Chancen, irgendwie da mal mehr Geld zu verdienen. Aber in dem Moment legt sich das ja nicht direkt darauf aus. Ja.
Ich habe in so einem anderen Podcast nämlich irgendwie diese Heinrich Böll-Anekdote gehört, irgendwie mit dem Touristen und dem Fischer.
Kenne ich nicht, aber willst du es nochmal kurz...
Ja, okay, warte mal, dann muss ich, also damit ich sie korrekt zitiere, ist es, glaube ich, die Anekdote gegen, gegen Arbeit oder gegen... Es hat irgendwie so einen hochintellektuellen
Arbeitsmoral?
Senkung der Arbeitsmoral.
Ah ja.
Genau. Und im Endeffekt geht es da um einen Touristen, der... hoffentlich hat Wikipedia den. der Inhaltsangabe? Oh, die ist viel zu lang.
Naja, doch, die kann man vorlesen. Okay. Ein Tourist weckt in einem Hafen an der Küste Westeuropas einen in seinem Boot schlafenden, ärmlich gekleideten Fischer, als er Fotos von ihm macht. Der Urlauber ist sehr zuvorkommend, befragt ihn zu seinen heutigen Fängen und erfährt, dass er trotz der hervorragenden Bedingungen nicht noch einmal ausfahren möchte, da er mit seiner Ausbeute bereits zufrieden ist. Der Tourist begreift nicht, wieso der Fischer die Häufigkeit seiner Fahrten nicht erhöhen möchte, um finanziell... und aufzusteigen und langfristig ein erfolgreiches Fischfangunternehmen aufzubauen. Am Höhepunkt seiner Karriere angekommen, könne er sich dann zur Ruhe setzen und sich im Hafen dösen. Der Fischer erwidert, dass er auch jetzt schon könne und weitere Anstrengungen nicht notwendig seien.
Ja, das ist massiv viel zu hoch gestochen formuliert, aber es ist irgendwie der Tourist fragt, hey, wieso fährst du dich raus, machst jetzt richtig viel Geld, kaufst dir dann ein besseres Boot, damit du noch besser fangen kannst, um noch mehr Geld zu machen und dass du irgendwann quasi einfach nur in der Sonne rumliegen kannst und die Freizeit genießen kannst.
Genau.
Und dann sagt der Fischer, hey, check ich nicht, mach ich doch gerade schon.
Okay, jetzt genau hast du das. Einfach nochmal in anderen Worten,
ich habe kein Wort verstanden. Ich habe kein Wort verstanden, was Wikipedia davon will.
Okay, na gut.
Aber das alles war klar. Im Endeffekt die Kurzzusammenfassung.
Ja, das war die Kurzzusammenfassung.
Ja,
und das stimmt ja total. Also es ist ja immer dieses, weil wir haben ja auch wirklich immer diesen Gedanken von, irgendwann. Ja. Also man arbeitet immer auf irgendwas hin. So. Also irgendwann mal ist das dann so. Und ich finde, man macht so viel zu wenig, sagt so, jetzt sollte das mal so sein.
Ja, also das habe ich mir nämlich auch dabei gedacht. Wurde das dann komplett zerrissen und dass das ja komplette falsche Vorstellung von Lebenswelten ist und so weiter. Dass das ja auch, das ist vielleicht dann alles zu wörtlich genommen. Im Endeffekt geht es ja genau eben um dieses Ding, wann ist denn der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt reicht's und jetzt nehme ich mir die Freizeit quasi. Und da bin ich gerade irgendwie auch so ein bisschen eben so immer am Überlegen, so, was soll ich denn jetzt machen? Wie so, kann ich nicht jetzt auch einfach mal sagen, komm, scheiß jetzt drauf und lass jetzt mal das jetzt quasi... Das ist aber irgendwie...
Es ist auch
so ein YOLO-Gedanke irgendwie und...
Nee, finde ich wirklich nicht, überhaupt nicht.
Echt?
Nee, also was heißt YOLO-Gedanke... Ich finde, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, was du halt willst. Also wenn dein Wunsch ist, später mal dich zur Ruhe zu setzen und im Hafen zu irgendwie dann halt nur abzuhängen, dann ist es meiner Meinung nach, dann sehe ich das schon auch so, dann ist es meiner Meinung nach ein Quatsch, dann zum Workaholic zu werden und irgendwie zum Beispiel eine eigene Firma zu gründen und zu denken, so ja, jetzt rackere ich mich hier richtig ab, damit ich mich eines Tages zur Ruhe setzen kann. Weil in dem Moment, in dem du dich dann zur Ruhe setzen willst, bist du eh schon so drauf gedrillt, so viel zu arbeiten, dass du das gar nicht mehr kannst.
Ja.
Aber manche Leute, es ist ja nicht der Traum von jedem, irgendwie einfach nur eine ruhige Kugel zu schieben.
Ja.
Oder? Also oder liege ich da jetzt?
Ja, jetzt ist natürlich zum Beispiel auch dieses Ding, das wurde da auch gesagt, dass erst dadurch, dass du ja quasi den Stress der Arbeit hast, kannst du dann ja auch die Ruhe genießen, quasi. Kannst du dann ja auch erst dadurch, dass es eben Unterschiede gibt. Das ist dann quasi dieses Ding, warum finde ich denn das Meer geil oder den Strand geil? Wenn das zur Normalität wird, wenn ich am Meer wohnen würde, wüsste ich das eventuell gar nicht mehr so zu schätzen. Das ist dann, Das ist im Endeffekt auch eine Typfrage.
Ja, aber ich meine, ich habe doch aber trotzdem lieber den Unterschiede, also ein bisschen die Varianz in meinem Alltag, also dass ich diese Zeiten des Arbeitens und diese Zeiten der Entspannung habe,
ja,
als dass ich so ganz extrem aufgesplittet habe, ich habe irgendwie 30 Jahre lang nur Arbeit und dann irgendwie,
ja, ja.
Also...
Ja eben, das ist ja im Endeffekt dieses Argument, so, du kannst ja beides nur eben wertschätzen, weil es eben das Gegenteil so gibt. Das
ja.
ist ja irgendwie sau häufig so und ich glaube so ein bisschen...
Und was war das für ein Podcast, den du da gehört hast?
Das war der Zeit-Podcast, die sogenannte Gegenwart.
Und die waren da dagegen. Also die fanden,
ja,
also die
sind,
fanden
also diese, sind die, auch diese... So, das sind auch so Zweiergespräche und der einen, also natürlich, damit da ein Konflikt ist und damit da ein bisschen was bei rumkommt, müssen die quasi, glaube ich, dann gegeneinander argumentieren und so ein bisschen, der eine ist halt ein bisschen liberaler als der andere und
ja.
Da wurde das dann eben so zerpflückt, aber auf einem viel höheren, beleseneren Niveau.
Als ich glaube, dass wir den Kern der Sache, ich glaube, das haben wir schon richtig erkannt. So. Also wir sind halt einfach, wir sind Podcast fürs Volk.
Ja, auf jeden Fall.
Ich, wo ich auch mal so nennen,
wird, Volk. Da wird nicht gerülpst im Zeit-Podcast.
Bei uns wird sogar über das Furzen gesprochen.
Ja, das haben die dann nicht gemacht. Die haben das dann aber noch mit 4Blocks und so verglichen und das war so ein bisschen, das ist halt Feuilleton. Da ist es der oder das Feuilleton?
Da gibt's die Fighter.
Gibt es nämlich einen Sketch, was ist ein Sketch, ein Comedy-Bit von dem Kabarettisten Georg Schramm, der sich darüber lustig macht, dass das Publikum irgendwie den Unterschied von dem und den Feuilleton irgendwie nicht kennt oder der oder das Feuilleton und verarscht dann das Publikum.
Witzig.
Ja, das ist Humor meiner Meinung nach. Ich finde es so spannend bei Kabarett, dass es dann immer wieder das Kabarett ist so nah an Verschwörungen dran. Das ist der Wahnsinn.
Dazu möchte ich jetzt noch was sagen. Und zwar habe ich da nämlich echt, ja, Verschwöringen. Also du meinst jetzt Dieter Nuhr? Oder
alles
was?
Mögliche, alles Mögliche. Im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, ja, weil die Lobby da mit der Bundesregierung zusammenarbeitet und deshalb werden Entscheidungen, macht die Augen auf. So, es hat immer so ein bisschen so diesen aufklärerischen Charakter,
der aber
auch dann immer so... Also zum Beispiel bei Georg Schramm geht es oft darum, ist arm gegen reich und die Reichen gewinnen gerade. Und dann sagt er, es hat doch einen Grund, wir wissen doch alle zum Beispiel, dass das Bildungssystem komplett im Arsch ist. Aber das System braucht halt Idioten, damit die Idioten konsumieren und sich jede 4 Jahre irgendwie einen neuen Fernseher kaufen und nur Dreck fressen und so. Und das würde das System brauchen und deshalb erzeugt das Bildungssystem absichtlich eine bildungsferne Unterschicht, wenn man so will, die eben konsumiert, ohne drüber nachzudenken. Und das ist für mich auch ein bisschen...
Es ist eine Verschwörungserzählung irgendwo,
hat so ein bisschen was von einer Verschwörungserzählung.
Aber ja... Das stimmt schon, aber da muss man, ich finde, man muss echt immer gucken, was ist berechtigte Systemkritik und wo fangen Verschwörungserzählungen an?
Ja.
Weil ich glaube schon, dass ich bin der Allerletzte, der sich jetzt mit Leuten, die im Zusammenhang sich mit dem Coronavirus irgendwelche Verschwörungsmythen, die in der Regel ja auch antisemitistischen Hintergrund haben, der sich irgendwie damit solidarisiert oder so.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es gefährlich werden kann auch, dass man sagt, weil jetzt kommen diese ganzen Verschwörungserzählungen, kommen ja eher so ein bisschen von rechts. Aber dass man dann an irgendeinem Punkt sagt, so, okay, berechtigte Systemkritik ist die, die eher von links kommt, das sind auch quasi Verschwörungserzählungen. Also, dass Unternehmen da so einen großen Einfluss haben auf Politik und Lobbyismus und so, das gibt's ja eigentlich, das ist doch Quatsch, also solche Absprachen. Also, weißt du, so dass das am Ende irgendwie dann vielleicht dann auch auf einmal als Verschwörung gilt, so, also da muss man so ein bisschen unterscheiden, so, kann, also, aber ich weiß total, was du meinst mit für mich ist so, die Anstalt ist da so ein Ding, weil die haben ja oft die haben auch so ein bisschen so einen Enthüllungsanspruch, die haben ja auch mal diese Sendung gemacht irgendwie dazu, wie irgendwie, glaube ich, die Leute, die sind bei der Zeit und so, auch so politisch verstrickt sind irgendwo. Und da könnte man natürlich auch sagen, also so Medien, ich finde so grundsätzlich, wenn man dann irgendwie an anderen Medien Kritik übt, das ist immer so ein Ritt auf der Klinke, das ist immer so super, super knapp so dran, so, okay, ja, das ist absolut berechtigt, Kritik, das muss man sich echt genauer anschauen. Und Das ist, es kann aber so super schnell umschlagen in so dieses allgemeine die Medien und zu denken, das ist so ein abgeschlossenes System irgendwie und man berät sich da wirklich und da rufen Leute an und man stimmt sich irgendwie ab, was ja wirklich nicht so ist.
Ja.
Aber natürlich gibt es Sachen, die absolut gerechtfertigt sind, da zu kritisieren. Also das meine ich bloß.
Ja, schon. Aber eben in diesem, also bei Georg Schramm ist mir halt aufgefallen und ich liebe den und ich finde den wahnsinnig, ich höre dem sehr gerne zu eben. Und da fällt mir halt auch auf, wenn ich mir so Sachen von dem anhöre, reich gegen arm sehe ich, dann aber so Conclusions teilweise, die er zieht, sind dann immer so ein bisschen weird und denke mir dann halt, okay, das, wie gesagt, eben dieses, es muss arme Leute geben, damit das System überlebt, damit konsumiert wird. Das stimmt bestimmt auf irgendeiner Ebene, aber...
Ob das jetzt eine bewusste... ob das jetzt so eine bewusste Überlegung ist von irgendwelchen...
die Leute unten zu halten.
Oder ist das einfach das System, wie sich es halt ergeben
hat? Genau. Das ist dann immer so komisch, aber es klingt immer so, als ob es von oben wäre. Jetzt die neueste Geschichte war irgendwie, wo es darum ging, dass irgendwie er hat von einem Autor gelesen, der wurde eingeladen von 5 Hedgefondsmanagern irgendwie drüber zu reden. Das war ein Science-Fiction-Autor und ich habe dann auch diesen Blog gesucht und da gibt es wirklich im Internet so einen Eintrag von so einem Science-Fiction-Autor, der erzählt, dass er da war vor 5 Hedgefondsmanager, die sollte er beraten, wie denn eine Science-Fiction-Gesellschaft aussehen könnte, wie sich reiche Menschen dann, die auf Grönland im Exil leben, während die ganze Welt untergeht, wie können die denn die Sicherheit für sich bewahren, wenn aber es kein Geldsystem mehr gibt und es war irgendwie alles abstrus und dann erzählt er das und dann denke ich mir so, okay, ja, und alleine nur auf diesem Ding basierend macht er da sein Bühnenprogramm in diesem Fall, der hat ja aufgehört, macht nur noch ganz bisschen hin und wieder so Auftritte. Irgendwie hat mich das wahnsinnig fasziniert, weil irgendwie denke ich mir so, okay, das klingt mega krass. Aber das ist halt dann auch immer so eben dieser Corona oder dieser generelle Verschwörungsanspruch, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, wäre es krass. So, und ich weiß es halt nicht. Und deshalb ist das irgendwie immer so nah an so Verschwörungen dran. Das finde ich irgendwie ist im Kabarett sau häufig so.
Ja.
Dass da irgendwie eben da mit immer gespielt wird, dass irgendwie von oben und wie du gesagt hast, das finde ich übrigens Wahnsinn, dass bei diesen ganzen Corona-Verschwörungen, da habe ich mir jetzt auch viel angeschaut, so Dokus und so, und da wird dieser der Antisemitismus, der da auch so ein bisschen hinweilt, mit immer diesem Weltfinanz-Judentum
und so weil weiter,
sind ja quasi auf immer alles immer zurückzuführen ist in diesen ganzen Verschwörungen. Es kommt immer darauf, dass da eine Weltelite ist und so weiter, und das ist eine ganz alte Erzählung, die immer wieder eben mit dem Judentum verbunden wird, und das wurde da in diesen ganzen Dokus aber irgendwie ausgespart.
Oh, echt?
Okay. Ja, wurde einfach nicht erwähnt, dass das eigentlich eine relativ alte Erzählung ist, eben von dieser Weltmacht, von diesem 0,1%, die alles steuern und so. Das ist ja im Endeffekt bei Bill Gates, bei diesem ganzen Schmarrn, der über ihn gelabert wird, schwingt er auch immer mit.
Also ich meine, das Traurigste eigentlich ist ja, dass in Deutschland, dass das ja relativ offen sogar ausgesprochen wird, vor allem in so diesen Rapper-Kreisen, also bei so Haftbefehl oder so, der hat sich jetzt, glaube ich, etwas davon distanziert, aber bei Kollega ist es ist es ja eigentlich offenkundig, so der Antisemitismus, der hat sich da auch, und zwar nicht jetzt nur, weil er irgendwie sich mal für Palästina irgendwie positioniert hat, aber auch, also die Erzählungen, das ist ja ganz klar, auf was das deutet und so. Ja. Und wenn du dann anfängst mit Rothschild und so. Und das ist das wird ja dann noch nicht mal irgendwie so, da wird ja noch nicht mal so ein Hehl draus gemacht. So. Also es gibt ja wirklich dann so teilweise schon rechte, Verschwörungserzählungen, die dann so ein bisschen, da ist es dann nicht so ganz klar, wer ist da jetzt gemeint, aber da wird es nicht so ausgesprochen, aber so gerade aus diesem Rap-Bereich wird es ja schon ziemlich deutlich gemacht. Und das finde ich eigentlich das Allerschlimmste, weil so viele junge Leute hören diesen Leuten halt auch wieder zu.
Ja.
Ich meine, das ist halt einfach die populärste Musik irgendwo, ne?
Ich frage mich da immer, das denke ich mir immer bei so Berichterstattungen von irgendwelchen verrückten Demos, von irgendwelchen Widerstandsvollidioten, irgendwie so ein bisschen denke ich mir dann schon immer so, ja, eigentlich könnte man die Meinungsfreiheit doch auch abschaffen. Also so viel bringt die doch auch nicht, wenn man den Leuten dazuhört. Das ist doch irgendwie so überaufgeklärt, wo du auf einmal irgendwie, wie gesagt, wenn man an einem Punkt ist, dass die Leute irgendwie wieder denken, die Erde ist eine Scheibe, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
Keine Ahnung. Ja, aber das ist noch ein anderer spannender Faktor, weil du gesagt hast, Kabarett. Jetzt gab es ja diese Diskussion um Cancel Culture und so. Lisa Eckert und Dieter Nuhr. Und ich habe da echt einen guten Artikel in der SZ gelesen dazu. Mhm. Fand ich.
Ja.
Fand ich. Und habe sogar überlegt, und das mache ich nie, ja, habe sogar überlegt, den zu teilen.
Okay, auf Facebook.
Und was, auf Facebook. Und was ich aber immer mache, ist, wenn ich so einen Artikel gelesen habe, dann schaue ich mal so über drin, was in den Kommentaren steht. Und der war, und da war so dermaßen viel Hate.
Ja.
Und auch so, also total, also ich habe das auch unterschätzt, wie viele Fans Dieter Nuhr hat und Lisa Eckert.
Ja.
Und bin tatsächlich davon abgerückt, irgendwie, weil ich das auch so, weil ich das so krass fand. Eigentlich im Nachhinein blöd. Aber. Und vielleicht hat er auch tatsächlich, ich meine, der Autor, der hat ja, glaube ich, schon ein bisschen im Comedy-Bereich so ein bisschen was durcheinander geworfen. Der hat auch so sehr viele amerikanische Comedians und so in einen Topf geworfen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das passt jetzt auch nicht so ganz.
War das der über Sein, wo er dann Seinfeld, Louis C.K. und so weiter nennt? Ich
glaub, genau.
Da ging es dann aber so im Allgemeinen mehr um Humor und
genau,
so.
Genau, das ging eigentlich um Humor und was nicht stimmt mit dem deutschen Humor. Und ich fand die Kernthese, die stimmt.
Ja, die
stimmt. Die Kernthese, auch. Die stimmt, weil er hat quasi gesagt, er hatte gesagt, die Deutschen machen sich über nach andere lustig.
Machen sich nach unten lustig eher, als dass sie sich über sich selbst lustig machen, über irgendwie den Struggle in der Welt, wie es die Amis eben machen. Ein Seinfeld, der irgendwie dann irgendwie Sachen hinterfragt und dann selber der quasi der Blöde ist, weil er einfach nicht gesellschaftsfähig ist und weil er sich so viele Gedanken macht oder irgendwie zu viele, wie gesagt. Und die Quintessenz war dann, ja, Deutsche machen sich seit jeher eher eben über Leute lustig, nach unten lustig und so weiter. Ja, das stimmt. Ja, das fand
ich nämlich auch. Und vor allem halt, und das ist auch das,
was mir, glaube ich, viel mehr... Und was war das Problem an dem Artikel?
Ja, die, ich weiß es, die Leute haben halt irgendwie gemeint, so totale Bullshit-Argumente, die meinen so, ja, wer Humor ist irgendwie, der muss frei sein und so, also immer mit der Meinungsfreiheit. Klar, es muss es frei sein und kann auch wirklich, solange es vom Grundgesetz irgendwie gedeckt ist, jeder sagen, was er will, aber lustig ist es deswegen halt trotzdem nicht.
Ja.
Also das lustig ist, geil ist es trotzdem nicht. Und dann finde ich es auch wieder, das ist ja im Prinzip, hat ja der SZ-Autor auch nur dazu seine Meinung wieder geäußert.
Mhm.
Und dem dann wiederum Umkehrschluss, das ist dann wieder Meinungsfaschismus vorzuwerfen und dem zu sagen, dass er aufhören soll, irgendwie zu schreiben und so. Das finde ich so geil, dass man dann irgendwie so dieses Argument so umkehrt und sagt, so, der soll aufhören, was zu sagen.
Es läuft irgendwie, wir sind wahnsinnig abgedriftet, aber irgendwie ganz schön gerade mal darüber zu sprechen, weil ich finde immer bei diesen ganzen Geschichten, da ist immer so eine blöde Paradoxie irgendwie drin, die da den Leuten vorgeworfen wird. Irgendwie auf der einen Seite sagen sie, ja, ich will mir nicht von deiner Meinung vorschreiben lassen und will meine Meinungsfreiheit, ja, aber das ist, sind wir jetzt auch, ich habe dann immer solche Sachen, ich spreche immer solche Sachen aus und merke dann selber, wie abgedroschen das doch ist und wie viele klügere Leute darüber schon geredet haben.
Ja, man denkt sich, ach, dann schau doch auf die Tagesschau.
Habe ich auf der Hälfte des Weges keinen Bock mehr drüber zu reden. Das macht jetzt auch keinen Sinn.
Ich glaube aber, bis zu dem Zeitpunkt
war es jetzt, mal rülpsen.
Bis zu dem Zeitpunkt hat es jetzt gut getan, darüber zu sprechen. kannst du auf
geht. Aber das war jetzt auch wieder.
Ja, jetzt langs.
Ja, also reicht
das für eine halbe Stunde. Das war jetzt gleich also wieder die kleine Comedy-Einlage.
Ja.
So. Nächste Frage. Ich weiß nicht, was unsere vorherige Frage war.
Arbeit mit dem oder Geld. Freizeit.
Ja. Sowohl als auch.
Ja.
Ich will so Arbeit, Freizeit, Geld und auch kein Geld.
Ja, vielleicht ist es aber, ja. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Auf zur nächsten Frage.
Die stelle ich, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Und zwar, jetzt bräuchten wir eigentlich mal was Auflockerndes, oder?
Ja, so ein bisschen, machen wir was Lockeres.
Okay, und zwar ist die Frage, suche brutale Spiele.
Ah, okay.
Kann mir jemand weiterhelfen? Und er nennt ja auch noch eine Referenz. Wie heißt dieses Kampfspiel? Hat er sowohl eine andere Frage, auf die er verlinkt hat?
Mortal Kombat. Ziemlich safe.
Ich lese es mal kurz vor. Ja. Ich weiß. Ja, doch, tatsächlich, Mortal Kombat.
Ja.
Hey, woher weißt du das jetzt?
Ja, weil Mortal Kombat so ein brutales Kampfspiel ist.
Ist das brutal?
Ja, ich glaube, das war früher so bahnbrechend, weil man da so den Kopf abhacken konnte und dann ist
Blut gespritzt. Oh, ehrlich?
So. Ja, ja.
Ich lese mal kurz vor, was hier steht. Ich hatte das Spiel bei einer Geburtstagsfeier von einem Freund gespielt. Erinnere ich mich nicht mehr genau. Es ist ein 3D-Kampfspiel, welches zwei Modis hat. Einmal klassisch, wo man mit wie in Mortal Kombat kämpft und einmal den Modus Vestibulum oder so ähnlich, wo man in Ego-Perspektive kämpft, bla bla bla. Bla bla. Man kann auch Sachen aus der Umgebung benutzen, wie zum Beispiel eine Eisenstange und damit angreifen. Das Spiel ist USK 18. Durch gezielte Angriffe kann man seinen Gegner sogar die Arme und Beine brechen. Mit Gegenständen wie zum Beispiel der Eisenstange oder dem Stock geht es einfach. Gott. Das Spiel hat über 50 Charaktere. Davon sind 5 Frauen, 2 Swinger. Okay. Swinger?
Ja, keine Ahnung.
Ein Alien und der Rest sind Männer. Ungefähr so besetzt wie der Bundestag.
Ja.
Es gibt mehrere Maps. Die kleinsten sind, glaube ich, die Kneipe und die Tiefgarage. Die größte ist der Fußballplatz. Das Spiel hat mehrere Gegenstände. Ich zähle mal einige aus der Erinnerung auf. Eisenstange, Messer, Stock, Stein, Baseballschläger.
Das könnte jetzt auch Super Smash Bros. Sein.
Manchmal gibt es Blut und Organe. Das Spiel hat also sogar einen VR-Modus, habe es aber nicht gespielt. Das Spiel ist das brutalste, nicht das brutalste Spiel, aber wegen des Realismus und des guten Gameplay macht das viel Spaß. Ja.
Also, ja, ist ja auch relativ irrelevant.
Aber hört sich nach einem crazy Spiel an. Mhm. Ja, auf jeden Fall, die Frage ist, jetzt sucht er noch nach weiteren brutalen Spielen, wie diesem.
Ja.
Was ist da deiner Erfahrung nach, was ist deine Erfahrung mit brutalen Spielen?
Mag ich gar nicht so. Ich bin nicht so der Splatter-Typ. Also, ich
auch nicht.
Kann dem nichts abgewinnen. Auch im Filmbereich, so Saw und so. Wo es einfach nur, wo man sich drauf aufgeilt, dass es irgendwie jetzt blutig ist und widerlich und eklig. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich habe mal, das hat mich sehr wahnsinnig geprägt, das war so die GTA 3 Zeit. Mhm. Da hat Rockstar Games, glaube ich, auch ein Spiel gemacht, das kam auf den Index und es war lange Zeit irgendwie das brutalste Spiel aller Zeiten. Durfte nie gespielt werden, ich habe nur berichtet quasi in so GameStar oder sowas gehört und das hieß Manhunt. Und da konnte man wirklich die Leute so widerlich erdrosseln anscheinend oder in so in der Toilette so ersticken und das ist wohl dann auch zu Recht eben auf dem Index gelandet. Das hieß, ja.
Ja, da hat tatsächlich den wahrscheinlich Rockstar da auch viel Geld in.
Reden?
Wie?
Ja, weil ich habe nämlich auch schon mal einen Podcast, glaube ich, darüber gehört. Also über brutale Spiele quasi.
Echt?
Und da haben die dann nicht darüber geredet.
Warum?
Weiß ich nicht. Eben weil es auf dem Index ist.
Aber hä? Also man kann es auch, man darf es auf jeden Fall auch googeln. Ich habe es jetzt mal kurz gegoogelt,
ja.
Manhunt.
Ja.
Und in diesem kleinen Minifenster, was man da rechts immer hat, steht, es ist ein Stealth.
Ja.
Ja, jetzt habe ich mich blamiert mit dem TH, ne, gut. Basiertes Survival-Horror-Spiel.
Ja.
Videospielserie von Rockstar. Ja, genau, also.
Und das war so irgendwie genau eben, weil das
da so ist jemand mit einer Axt abgebildet.
Das ist quasi dann so ein bisschen so ein Mix aus, was ist so Stealth, wie kann man das denn beschreiben?
Ja,
das,
so schleichen, oder?
Ja, aber genau, man muss halt so rumschleichen. Und
also man spielt einen verurteilten Verbrecher, der auf seine Hinrichtung wartet. Jedoch hat ein reicher, einflussreicher, ehemaliger Hollywood-Regisseur.
Das ist schon mal so eine geile Prämisse.
Namens Lionel Starkweather, die örtliche Justiz bestochen, sodass die Hinrichtung nur vorgetäuscht und Cash dem Regisseur übergeben wird. Dieser setzt Cash ein, um mit seiner Hilfe Snuff-Filme zu drehen, in denen Cash die Mitglieder diverser Gangs vor laufender Kamera auf möglichst brutale Art und Weise umbringen soll. Das Spiel wird von einigen als Parodie und Kritik auf diverse Aspekte der modernen Medienlandschaft betrachtet.
Ja.
Ja, okay.
Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Ding. Aber wie gesagt, das ist auf dem Index und deshalb kann man es nicht spielen, glaube ich. Und das Lustige ist, das ist ja auch irgendwie 15 Jahre alt oder so, deshalb siehst du da eh nichts, kannst du da eh nichts erkennen für die heutigen Verhältnisse.
Ja, es ist von Anfang der 2000er. Ja, aber das finde ich crazy. Also das finde ich, also in einem Spiel zu produzieren und zu sagen so, ich will Snuff-Film, was ungefähr so das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann auf der Welt. Das will ich so nachspielen. Ich frage mich auch, wer ist denn das Publikum dafür?
Ja, ja, ja.
Weil ich meine, selbst wenn man es als Kritik sieht, so, du musst ja selber engaged sein. Also es ist ja nicht so, dass du dir einen Film anguckst und denkst dir so, okay, das ist krass, das stößt mich irgendwie ab, das macht was mit mir und reflektierst dann so rüber, sondern du bist selber da und haust dann irgendwelche Leute halt kaputt.
Ja.
So, und das ist eh das Spannende, warum ich die Frage eigentlich ausgewählt hatte.
Mhm.
Und zwar die allermeisten Computerspiele, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten, aber es ist egal, die allermeisten Computerspiele handeln ja eigentlich davon, irgendjemanden kaputt zu hauen.
Ja.
Und das selbst bei so, sag ich mal, vermeintlich kinderfreundlichen Spielen, irgendwie wie bei auf der Nintendo, wie bei Mario oder so Super Smash, wo du halt auch dich einfach, ich meine, das ist, wenn jetzt kein Blut oder so gezeigt, aber du haust halt einfach auch übertrieben auf dich ein mit irgendwelchen Schwertern und so. Also der Gewaltaspekt ist bei Videospielen schon sehr, sehr hoch.
Ja, frag mich auch. Also ja, natürlich. Es gibt wenig so Koop-Spiele. Es gab mal ein ganz, ganz spannendes Spiel, das war eine App auf dem auf dem Handy. Und da war der Sinn irgendwie, da sollte quasi alle Nutzer zusammenarbeiten. Das Spielprinzip war super simpel. Es waren irgendwie 1 Milliarde Kästchen. Mhm. Und das war ein Würfel. Und die Kästchen waren auch eben würfelförmig. Und alle haben am selben Würfel gearbeitet. Und es ging nur darum, diese Würfel kaputt zu machen und zum Kern dieses Riesenkastens zu kommen. Und der quasi den letzten Stein kaputt macht, also den Kern, der hat gewonnen. Mhm. Und oder dann haben alle irgendwie gewonnen. Mhm. Aber ich glaube, man wurde belohnt, wenn man eben diese eine Person ist. Und das ist eigentlich ein super spannendes Spielprinzip, weil du komplett zusammenarbeitest, aber irgendwie auch gegeneinander.
Ja, so ein bisschen wie unsere Gesellschaft.
Ja, ja.
Das kann man wenigstens wirklich als Gesellschaftskritik verstehen.
Ja, also ist irgendwie, also das hat mich irgendwie auch sehr fasziniert, diese Spielidee. Ich weiß aber nicht, was draus geworden ist.
Weil es ist ja genau das, was wir machen. Hm. Jeder hat natürlich seinen individuellen Anreiz,
ja,
sich in die Gesellschaft einzufügen. Mhm. Weil man selber sich erhofft, irgendwie in irgendeiner Form davon zu profitieren.
Ja.
Und deswegen arbeitet man zusammen und kooperiert.
Ja.
Deswegen schon witzig.
Ja, schon.
Früher, aber man fällt, ich fand früher als Jugendlicher, ich muss auch sagen, ich durfte da auch schon immer recht viel, so auch wenn meine Eltern so versucht haben, so ein bisschen zu unterbinden, aber das war nicht so ganz so konsequent.
Ja.
Und das war auch immer schon so mit so Ballerspielen und so, ich habe das auch nie so, ich meine, das hat halt Spaß gemacht, ich hatte jetzt aber auch nicht so krasse Bedürfnisse, also ich hatte jetzt dann nicht irgendwie so Gewaltfantasien oder so deswegen. Aber trotzdem fand ich es interessant, damals ein Vater von einem Freund, wir haben da irgendwie James Bond 007 auf der GameCube gespielt oder so. Der
Klassiker, ja.
Und
tolles Spiel.
Und ich weiß noch, der war dann recht wütend, der Vater, und meinte irgendwie so, ja, so werdet ihr alle Terroristen. Und dann dachte ich mir so, ja, was für ein Quatsch. Und dann fand ich das halt irgendwie total, total Nonsens. Da dachte ich mir so, das hat ja nichts wirklich damit irgendwie mit Gewalt zu tun.
Ja.
Aber irgendwie ist es schon krass. Du spielst irgendwie dass du mit so Sturmgewehren durch die Gegend läufst und dich gegenseitig abschießt. Also ich meine, ich kann schon verstehen. Ich meine, das war ja damals auch immer so dieses
Amoklauf,
Amoklauf und CSU-Politiker, die irgendwie gegen E-Games sind und dann diese Diskussion. Da habe ich neulich erst so eine Reportage gesehen, da wurde dann irgendwie so ein Nerd aus Ende der 90er oder Anfang der 2000er interviewt, auf so einer Laden natürlich. Mhm. Und dann so, ja, wie sagen Sie denn, Counter-Strike und so, finden Sie das nicht krass, dass man sich da erschießt? Und der sagt ja, andere Leute spielen halt Schach und schmeißen sich da.
Ja.
Und was ist das anderes als eine weniger plastische Darstellung davon?
Ja, stimmt, ja. Das stimmt schon.
Als irgendwo, jemanden halt zu erschießen, ist halt eine andere Form, eine modernere Form davon. Und das stimmt natürlich. Also ich meine, ist es deswegen ein Spiel, weil es geht darum, das Spiel zu besiegen. Also
richtig, ja, genau. Es ist der kompetitive Aspekt, den Gegner zu besiegen. Die Mittel sind nur eine andere. Beim Fußball schießt du mit einem Ball irgendwie und versuchst da das Tor zu treffen. Bei Counter-Strike liegst du halt eine Bombe. Das ist aber im Endeffekt sehr austauschbar.
Ja.
Du könntest genauso gut irgendwie das Zeug ersetzen durch, du platzierst einen Luftballon und wirfst irgendwie mit, keine Ahnung, mit Blumen.
Ja.
Also das ist ja völlig irrelevant. Das
ich meine, im Endeffekt könntest du auch spielen, wer kann mehr Blumen pflücken oder so.
Zum Beispiel, ja, genau.
Ja,
genau, das könntest du tatsächlich auch machen. Und wenn die Spielmechanik dann lustig, also wenn die Spaß macht, und das wäre eigentlich sehr spannend, so ein Blumenpflückspiel zu entwickeln.
Ja.
Weil es alles, wie gesagt, austauschbar ist. Es ist dann natürlich so noch die Frage, ja, okay, aber es ist ja trotzdem irgendwie dieser Gewalt, also es ist ja trotzdem dieser realistische Gewaltaspekt drinnen.
Mhm.
Ja, schon, aber ich habe auch drüber nachgedacht und was mich bei Counter-Strike eben immer zum Beispiel so motiviert hat, war halt wirklich brutal einfach nur dieser kompetitive Aspekt.
Ja.
Also nichts,
die anderen zu besiegen, die dann Freunde
Lust,
vor allem.
Genau, es war nicht die Lust am Ballern, sondern es war die Lust am eben gegeneinander spielen und du hast nun mal diese Möglichkeit, das dann quasi so abstrakt zu machen, weil es ja mit der Realität nichts zu tun hat.
Klar, ja, genau. Ja.
Außer, dass sich eben Begriffen und Waffen oder so aus der Realität bedient wird. Also du hast ja Terroristen und Polizisten,
ja.
Das ist aus der Realität entnommen, aber sonst hat das ja nichts nichts mit irgendwas zu tun.
Aber es ist schon, ich finde es schon, eine interessante Frage. Also ich meine, GTA zum Beispiel, ist, würde ich sagen, ist ein, ich glaube, das einzige Spiel, das es gibt, in dem man einfach so einen Amoklauf halt irgendwie nachspielen kann und irgendwie dann mit Knarren durch die, irgendwie einfach irgendwelche Passanten abschießt oder überfährt. Und natürlich, als Jugendlicher denkst du dir da auch nicht so was dabei. So, du guckst halt, du spielst das und denkst dir, krass, was da alles geht, was da alles möglich ist in dem Spiel. So, und findest das halt irgendwie witzig, weil es ist ja auch, wird ja auch schon überzeichnet dargestellt und so. Aber so als Erwachsener, mittlerweile muss ich sagen, habe ich meine Perspektive hat sich schon ein bisschen geändert. Also so blöd das jetzt klingt. Also ich weiß, dass das muss jetzt bestimmt auch wieder abgedroschen klingen. Haben wir auch schon wieder keinen Bock mehr eigentlich. Aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich weiß auch nicht, ob das dann quasi der Tabubruch ist, ob das die Faszination des Verbotenen oder irgendwie dadurch, dass es nicht möglich ist im echten Leben und dass so eine Simulation oder so eine im Endeffekt ist alles Realitätsflucht, aber ob das dann irgendwie so das Ding ist.
Ja, oder dass es halt tatsächlich so ein bisschen ist so, ich weiß jetzt nicht so super viel über Freud, aber ich weiß, dass er argumentiert hat, dass es zwei Sachen gibt, die uns antreiben, und zwar unser Aggressionstrieb und unser Sexualtrieb.
Aber und, ist das nicht alles widerlegt, was der gesagt hat?
Das spielt jetzt mal keine Rolle. These dazu aber trotzdem.
Ja.
Ich glaube, es gibt sowas wie einen Aggressionstrieb.
Ja.
Und ich glaube, dass es tatsächlich, damit wir das nicht ausleben, sinnvoll ist, dass es da Ersatzhandlungen gibt.
Weiß ich nicht.
Und ich glaube, für viele Leute sind zum Beispiel, ist das zum Beispiel Sport zu machen.
Ja, ja, genau, da war ich jetzt nämlich auch gerade, weil du kannst ja auch quasi ein gewisser Brutalismus ist ja auch beim Fußball dabei, wobei das ja nicht sein muss. Aber du regst dich auf, du wenn du aggressiv bist oder so irgendwie wütend oder so, dann willst du vielleicht auch einfach mal auf den Ball drauf schießen.
Genau, und für andere ist es vielleicht, dass einfach nach einem Tag, der irgendwie
aber das so ein bisschen ätzend war, einfach ein bisschen
rumzuballern.
Nein, das kannst du nicht vergleichen, weil dieses Ballern ist ja keine körperliche Erleichterung dieser Wut quasi.
Mhm.
Nur weil ich im echten Leben wütend bin und irgendwie eine Energie in mir habe, die kann ich ja nicht rauslassen, weil eine Spielfigur auf einem Bildschirm Leute umbringt.
Mhm.
Das bringt eigentlich gar nichts. Und wenn das was bringt, dann ist es problematisch, glaube ich.
Okay.
Wenn du sagst, okay, ich bin so wütend, dass ich jetzt virtuelle Menschen umbringen muss,
dann
ist es problematisch, glaube ich. Aber eben, ich sehe eher noch, okay, ich bin wütend, ich bin energiegeladen und muss meinen Körper quasi entleeren und mache jetzt Sport, ob das dann Boxen ist, ob das Joggen ist, einfach nur damit diese Energie wegkommt, ist, glaube ich, irrelevant. Aber das kann das virtuelle Schießen nicht ersetzen.
Vielen Dank, Dr. Leo. Es ist uns immer eine Ehre, wenn wir Sie in der Sendung haben.
Bitte schön. Nee, über sowas habe ich mir schon viele Gedanken gemacht.
Ja.
Man merkt, da ist eine Passion da. Nee, keine Vorlesung. Das war ein E-Sportler, der quasi an der Sportuni einen Vortrag über E-Sport gehalten hat, vor ganz vielen Professoren, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind. Und diese Professoren haben dann so Sachen gesagt wie, ja, aber wenn sie da in diesem Spiel gewinnen, gewinnen sie dann wirklich selber oder ist es nicht das Spiel, was quasi den Sieg macht? Also, ist das überhaupt eine eigene Leistung, dass sie den Gegner bezwingen in einem Spiel? Und da habe ich mir dann so gedacht, das wäre so wie zu fragen, beim Fußball, ist es deine eigene Leistung, dass der Ball ins Tor rollt?
Ja.
Oder ist es nicht die Physik, die im Endeffekt die Leistung erbringt?
Die Physik ist nichts anderes als eine Engine.
Genau. Und im Endeffekt darauf hat diese Frage abgezielt. Und das fand ich super spannend, weil das irgendwie voll wegging eben. Und dieser E-Sportler, muss man dazu sagen, war mit dieser Frage auch sehr überfordert, weil er aber auch in einer wahnsinnig unangenehmen Situation war, da so 20 Professoren, die dann alle hochintellektuell belesen sind. Aber an sich war die Frage voll blöd einfach. Die war wirklich eine dumme Frage.
Nee, das finde ich nicht. Ich finde, das ist eine Frage, die kann man sich schon mal stellen.
Ja gut, aber die ist auch relativ schnell dann...
Die ist schnell beantwortet.
Schnell beantwortet.
Also für mich zumindest recht eindeutig jetzt. Aber vielleicht gibt es auch ein echt gutes Argument dagegen. Also
ja. Ist der Sprinter quasi schnell, weil er selbst was erbringt oder weil halt eben die, die, die Luftreibung gerade irgendwie gut ist. So, keine Ahnung, ja. So äußere Umstände, wie du sagst, Physik eben. Ja, ja wie die Engine. Ich glaube, wir sind am Ende, oder?
Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch eine Rubrik.
Okay. Und ab.
Der Jingle ist immer noch verloren. Ja, der Jingle ist immer noch weg.
Okay.
Es kommen vielleicht irgendwann neue Jingle.
Alright.
Die Rubrik heißt Sorry, dumme Frage, aber, und da stellen wir Fragen. Und wir haben noch eine Frage von letzter Woche. Und die würde ich jetzt gerne noch beantwortet haben. Und zwar...
Was ist Staub,
war die Frage. Was ist Staub?
Ja. und haben wir dann einen Nerv getroffen?
Wir haben 4 Antworten gekriegt.
Also, okay.
Wir haben 4 Antworten gekriegt. Hi, ungefragt. Das sind wir. Staubteilchen können aus organischen, also Blütenpollen, Bakterien, Pilzsporen oder anorganischen Materialien, Gerststein, Staub, Mineralfasern bestehen. Ein allgegenwärtiger Staub aus organischen und anorganischen Material ist Hausstaub, also aus beiden. Okay. Also es sind Mineralfasern, Blütenpollen, Bakterien und Pilzsporen.
Das ist ja der Wahnsinn.
Quelle? Wikipedia. Was dagegen hilft? Öfter Staubsaugen bzw. Staubwischen.
Na gut.
Jemand anderes antwortet. Das Wort Staub bezeichnet nur, dass ein Feststoff fein in einer Gasphase hier Luft verteilt ist. Okay. Fein verteilte Flüssigkeit in Gasphase wäre Nebel.
Okay.
Mhm.
Spannend.
Mhm. Aber hier ist es fein verteilter Feststoff. Der Staub, den du hier meinst, besteht aus allem möglichen. Hausreste, mineralische, aber auch Gummi, Abrieb und Straßenverkehr, Feinstaub aus Verbrennungsmotoren, Kot von Milben und Ähnlichem.
Wahnsinn.
Kot von Milben? Haut, Plastik, Erde, Müll, Pollen, Stoff. Öfter sauber machen.
Na gut.
Und dann noch jemand, der finde ich eine sehr erfolgsnahe Antwort. Volksnah, das streiche ich jetzt mal aus meinem Vokabular.
Ja.
Aber eine sehr, sehr, sehr sympathische Antwort geschrieben hat, fand ich, ist, boah, ja, bei mir genauso extrem Abfuck.
Ja, okay.
Geil. Und
aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel doch dahinter steckt. Vor allem die Pilze haben mich geschockt.
Ein totaler Mix, also wirklich alles Mögliche. Also jeder hat da so seine eigene Zusammensetzung vermutlich, auch sein eigenes Rezept.
Ja. Ja, das ist ja mal spannend. Kannst du quasi von dem Staub jetzt aus einem deutschen Haushalt und einem, weiß ich nicht, indischen irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Wahrscheinlich schon anhand der Luft und so.
Da gibt es ja tatsächlich auch, das fällt mir gerade ein, diesen ersten Sherlock Holmes Buch hat er quasi, gibt es dieses Ding, dass er quasi so aufstellt, so eine eigene Publikation dazu verfasst, irgendwie, woran man unterschiedliche Zigarettenasche erkennt, um darauf dann quasi dann zu deduzieren, wo diese Zigarettenasche herkommt. Also da kann man sich, glaube ich, tatsächlich schon ziemlich tief. Wahrscheinlich gibt es sogar eigene Staubforscher.
Ja, bestimmt. Das ist schon spannend.
Staubologen. Wir stellen ja auch immer noch eine Frage. Wir hatten jetzt am Anfang der Folge eine formuliert.
Ja.
Fällt die dir noch ein?
Ja, irgendwie, wie wirkt sich der Verlust des Geruchssinns auf den Geschmackssinn aus?
Wie sehr schmeckt man trotzdem noch, obwohl man nicht mehr riechen kann?
Genau.
Also wie geil ist es noch?
Oder Corona macht das unabhängig, bitte.
Corona unabhängig, ja.
Angeblich ist ja da auch irgendwie, wenn du Corona hast, verlierst du ja auch.
Total, also ohne Corona.
Aber das
zählt nicht. In dem Fall nicht.
Okay, dann beenden wir das.
Ja, wie fandest du die Folge?
Schön. Schön. Ich fand sie einfach schön. Es war doch ein wundervolles Gespräch.
Fand ich auch.
War jetzt, sehr gefreut. So, war jetzt nicht so gaggeladen, aber muss ja jetzt auch nicht sein.
Ich glaube, wir hatten ab und zu welche dazwischen gestreut.
Ja?
Ja, ja.
Habe ich aber nicht mitbekommen.
Ich habe gelegentlich gelacht.
Okay, ich nicht.
Ich habe einfach manchmal reingelacht.
du kannst ja noch so Sitcom-Lacher reinschneiden. Das wäre doch cool.
Das mache ich.
Oh, das ist übrigens was es beim Podcast noch gar nicht gibt.
Sitcom-Lacher?
Ja.
Hat bestimmt schon jemand gemacht.
Na.
Meinst du nicht?
Weiß nicht. Also ich kenne es nicht.
Wir checken es mal aus.
Wir checken es mal aus, wir probieren es mal.
Leute, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Okay, cool.